Ich habe in meiner Jugendzeit unter anderem zwei Lieblingsfilme gehabt, und zwar Wayne's World 1 und 2. Dabei geht es um Wayne und Garth, zwei Jugendliche, die im Keller von den Eltern eine eigene Fernsehsendung produziert haben, und die waren damit auch sehr erfolgreich. Und in weiterer Folge haben sie dann sogar einen Manager bekommen, einen ziemlichen schmierigen, geldgierigen Typ, der dann alles Mögliche verändern wollte. Und einmal fragt dann dieser Manager Garth: Wie denkst du über Veränderungen nach? Und Garth sagt dann: Wir fürchten Veränderung. Und ich habe mir gedacht: Ja, stimmt, recht hat er. Veränderungen sind immer schwierig. Sehr oft heißt Veränderung auch Verschlechterung, besser wird selten was. Und je älter man wird, desto schwerer tut man sich mit Veränderungen. Ein Bauer ist dann das, was er kennt. Einen alten Hund lernt man keine neuen Tricks mehr. Aber das Leben spielt halt oft nicht so, wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Und oft müssen wir uns einfach Veränderungen stellen. Und in dem heutigen Bibeltext geht es auch um Veränderungen. Wir sind jetzt im Kapitel 11, die ersten 18 Verse. Und ich lese jetzt einmal den Text vor, und vielen von euch wird der Text sehr bekannt vorkommen, weil es nämlich fast 1:1 eine Wiederholung von dem, was schon in Kapitel 10 gestanden ist und worüber Samuel jetzt schon zweimal gepredigt hat. Und ich werde dann einfach nochmal das quasi aufarbeiten, was Samuel verabsäumt hat. Nein, kleiner Scherz. Wer die zwei Predigten von Samuel verpasst hat, bitte unbedingt anhören auf YouTube oder auf unserer Homepage. Ich werde jetzt wirklich nur mal kurz ein bisschen das zusammenfassen, worum es da geht, und dann auf eine Problematik eingehen, die eigentlich so ein bisschen darunter liegt und uns sehr wohl auch betrifft. Also ich lese mal den Text vor. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten bald davon, dass auch die Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten. Als dann Petrus nach Jerusalem kam, stritten die Verfechter der Beschneidung, also diese jüdischen Christen, die erste Gemeinde da in Jerusalem, mit ihm. Du bist bei unbeschnittenen Leuten eingekehrt, also bei Cornelius und den anderen dort, und hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Da setzte Petrus es ihnen der Reihe nach auseinander. Er erklärte. Und dann kommt das Ganze noch einmal, was in Kapitel 10 steht. Ich war in der Stadt Joppe und betete gerade. Da hatte ich eine Vision. Ich sah etwas wie ein großes leinenes Tuch, das an seinen vier Zipfeln gehalten und vom Himmel zu mir herabgelassen wurde. Gespannt sah ich hinein und erblickte alle möglichen Vierfüßler, Wildtiere, Kriechtiere und Vögel. Dann hörte ich auch eine Stimme zu mir sagen: Los, Petrus, schlachte und iss. Auf keinen Fall, Herr, sagte ich. Also das haben wir schon gesagt, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Nein zum Herrn zu sagen. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung: Was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Das alles geschah dreimal. Auch typisch für Petrus, nicht mehr denken an die Verleugnung oder die Frage dann: Hast du mich lieb? Auch dreimal. Ja, auch dreimal. Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. In diesem Augenblick kamen drei Männer vor das Haus, in dem ich wohnte. Sie waren von Caesarea aus zu mir geschickt worden. Der Geist Gottes sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Auch diese sechs Brüder hier kamen mit. Und so kehrten wir in das Haus des Mannes ein, der nach mir geschickt hatte. Er erzählte uns, dass er gesehen habe, wie ein Engel in sein Haus kam und sagte: Schick nach Joppe und lass einen Simon holen, der Petrus genannt wird. Er wird euch eine Botschaft übermitteln, die dir und allen anderen in deinem Haus die Rettung bringt. Ich hatte kaum mit dem Reden begonnen, also mit dem Evangelium, da kam der Heilige Geist auf sie, genauso wie damals am Anfang auf uns. Mir fiel gleich das Wort ein, das der Herr gesagt hatte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott hat ihnen also die gleiche Gabe gegeben wie auch uns, die an Jesus, den Herrn und Messias, glauben. Wer bin ich, dass ich es mir da hätte erlauben dürfen, Gott im Weg zu stehen? Also war die Taufe die logische Konsequenz. Als sie das gehört hatten, beruhigten sie sich, sie priesen Gott und sagten, Gott hat also auch den Nichtjuden die Umkehr zum Leben ermöglicht. An der Bibelschule damals, als wir die Apostelgeschichte durchgenommen haben, haben wir so eine öffentliche Diskussion gehabt, wo genau der Wendepunkt in der Apostelgeschichte ist. Also der Wendepunkt von der reinen Judenmission hin zur Heiden- und zur Weltmission. War es in Kapitel 10, als der Cornelius zum Glauben gekommen ist, oder in Kapitel 11, als Petrus das dann rechtfertigen hat müssen, oder dann weiter in Kapitel 15, wo dann eine große Konferenz in Jerusalem abgehalten worden ist zu dem Thema. Und mit Wendepunkten im Leben ist es also eine Sache. Manchmal passieren Dinge, da ist wirklich von einem Moment auf den anderen das Leben komplett ein anderes. Denkt man an einen schweren Verkehrsunfall, plötzlich sitzt man im Rollstuhl. Vielfach sind aber diese Wendepunkten eher Wendephasen. Also das dauert länger. Denkt man zum Beispiel an Schwangerschaft. Ist nicht so, heute schwanger, morgen Kind da, sondern das dauert 9 Monate. Da hat man Zeit, dass man sich darauf einstellt. Und so ist auch quasi dieser Wendepunkt weg von der Judenmission hin zur Weltmission nicht auf einen Punkt genau so, sondern eine gewisse Phase des Übergangs. Und das war für die Urgemeinde damals nicht so einfach. Jesus war ein Jude, die ersten Jünger waren Juden, die erste Gemeinde, das waren Juden. Und sie haben den Missionsbefehl gekannt. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 wird das ja nochmal wiederholt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein. In Jerusalem, jawohl, Jerusalem. In ganz Judäa, yes, Judäa, super. In Samarien, eigentlich muss nicht unbedingt sein, aber gut, wenn es der Herr sagt, dann halt auch Samaria. Und dann bis in die letzten Winkel der Welt. Und das ist für einen Juden, was geht mir die Welt an? Wir sind das Volk Gottes, wir sind wir, die Welt. Eigentlich war das nicht so in ihren Köpfen. Und das war eben diese Zeit der Veränderung vom Denken her. Und es braucht Zeit zum Sickern, so ein bisschen ein Sickerwitz quasi. Den schnallt man nicht sofort. Und es ist interessant, dass eben dieser Bericht so ausführlich ins Detail gleich zweimal hintereinander aufgeschrieben worden ist. Also wird das wichtig sein. Bei seiner ersten Predigt hat Petrus, da sind tausende Menschen zum Glauben gekommen. Auf das wird dann eigentlich weit weniger detailliert eingegangen. Aber da kommt jetzt ein Mensch, dieser Cornelius, zum Glauben. Und es wird wirklich ins kleinste Detail zweimal hintereinander berichtet. Also das ist was Bahnbrechendes, ein wirklicher Wendepunkt in der Mission. Und da waren eben zuerst diese messianischen Juden oder jüdische Christen, wie man sie nennen mag, und dann auf einmal Heiden, die zum Glauben kommen und die aber nicht zum Judentum konvertieren, also sie nicht beschneiden lassen. Und das war ein Problem für einen gläubigen Juden. Auch wenn er jetzt an Jesus glaubt, war das nicht einfach so zum Akzeptieren, ja, da sind jetzt Unbeschnittene und die sind quasi gleich wie wir, gehören auch zum Volk Gottes, obwohl sie nicht beschnitten sind. Also das war schwierig für die Gemeinde damals. Aber, dann lesen wir im Vers 15, da kam der Heilige Geist auf sie, genauso wie damals am Anfang auf uns. Gott hat ihnen also die gleiche Gabe gegeben wie auch uns, die an Jesus, den Herrn und Messias, glauben. Wer bin ich, dass ich es mir da hätte erlauben dürfen, Gott im Weg zu stehen? Also man sieht, dass diese schrittweise Veränderung in der Mission und diese schrittweise Veränderung auch im Denken, bei Petrus und dann in Folge auch bei den anderen Jüngern. Und dann hätte man denken können, okay, die kommen zum Glauben, passt, sehr schön. Also gibt es dann quasi zwei Gemeinden, die jüdische Gemeinde, die Urgemeinde und dann gibt es halt auch noch eine Heidengemeinde. Und die machen ihr Ding, wir machen unser Ding, passt, machen wir so. Wird ja auch heute vielfach so praktiziert, dass so jede Gemeinde oder Gemeinde Gruppierung halt so ein Ding macht und man schaut halt, dass man nicht zu viel aneckt mit den anderen. Aber so ist es halt nicht. Es gibt eine Gemeinde und in dieser einen Gemeinde, in diesem einen Volk sind eben viele Völker drinnen. Und das ist damals schwierig gewesen und es hat Konflikte gegeben von Anfang an und das ist heute schwierig, weil wir eben sehr unterschiedlich sind. Und ich finde dieses Motto der Freikirchen in Österreich super: Einheit, Vielfalt, Christus. Weil genau das ist es. Ein Volk, eine Einheit, trotz Vielfalt in Christus. Und Meinungsverschiedenheiten und Konflikte sind da einfach vorprogrammiert. Und die lassen sich auch nicht verhindern. Haben sich damals nicht verhindern lassen und lassen sich heute nicht verhindern. Was man aber sehr wohl verhindern kann, ist, dass aus diesen Konflikten ein offener Streit wird, der dann sogar zu Spaltungen führt. Und deshalb möchte ich jetzt in Folge eigentlich weniger auf diese Thematik Judentum und Heidentum eingehen. Das haben wir eben in den letzten zwei Predigten ausführlich gehört, sondern ich möchte eher auf Konflikte in der Gemeinde eingehen, also was eigentlich darunter liegt, wie man mit diesen Meinungsverschiedenheiten und Konflikten umgehen kann. Und manche Spaltungen von Gemeinden sind vielleicht auch durchaus gerechtfertigt und passieren auch in Frieden. Ich kann mich erinnern, wir haben früher mal, als manche die Gemeinde verlassen, sogar einen Verabschiedungsgottesdienst gehabt, also wir sind in Frieden auseinandergegangen. Aber meistens passieren solche Spaltungen, Streitereien eben im Streit. Und das ist sehr traurig und es ist auch unnötig. Und es ist nicht Gott gewollt. Also wie können wir jetzt mit diesen Konflikten, die seit Anbeginn der Gemeinde immer da waren, umgehen? Dazu habe ich ein paar Tipps. Der erste Tipp ist, cool bleiben. Und ich finde es einfach herrlich, wie Petrus das da gemacht hat. Als dann Petrus nach Jerusalem kam, stritten die Verfechter der Beschneidung mit ihm. Du bist bei unbeschnittenen Leuten eingekehrt und du hast sogar mit ihnen gegessen. Das war für einen Juden einfach ein No-Go, das geht nicht. Ein Jude kann nicht mit einem Nicht-Juden einfach zusammen essen, vielleicht Brot brechen. Da setzte Petrus es ihnen der Reihe nach auseinander und er erklärte. Also Petrus hat sich da überhaupt nicht auf einen Streit einlassen. Er ist ruhig geblieben und hat es ihnen erklärt. Und in Sprüche 17, Vers 14, guter Vers zum Auswendiglernen, da steht, ein angefangener Streit ist so schwer aufzuhalten wie Wasserfluten, wenn der Damm einmal gebrochen ist. Darum lass es gar nicht erst so weit kommen. Wenn der Staudamm einmal gebrochen ist, das Wasser hält keiner mehr auf. Und wenn der Streit einmal voll im Gang ist, ist es schwierig, den nochmal einzudämmen. Also am besten gleich gar nicht anfangen mit dem Streiten. Also der Tipp, bevor der Streit überhaupt angefangen hat, cool bleiben, nicht provozieren lassen. Klingt gut, ist aber nicht so einfach. Wie macht man das? Zwei Sachen dazu. Kenne dich selbst. Jeder geht mit Konflikten und Streit anders um und je besser man sich selbst kennt und weiß, wie ich normalerweise reagiere, desto besser ist es für die ganze Situation. Es gibt eben unterschiedliche Reaktionen, unterschiedliche Typen, aber es gibt so zwei große Typen, die man immer wieder sieht. Das ist der Nashorn-Typ und der Igel-Typ. Der Nashorn-Typ, wenn es zum Streit kommt, der senkt schon mal den Kopf, ist Horn, fängt zum Schnaufen an, zum Schaben und dann noch ein blödes Wort und dann läuft er los und trampelt einfach alles nieder. Also sehr jähzornig, leicht reizbar. Dann gibt es den Igeltyp, der rollt sich zusammen und denkt sich, habt's mir alle gern, rutscht mir einen Buckel runter, ihr könnt streiten, aber ohne mich. Also der ignoriert das einfach. Ich bin ein typischer Igel. Und es ist einfach gut zu wissen, wie ich reagiere normalerweise, weil beide Typen jetzt eher suboptimal sind. Der Igel sollte vielleicht lernen, einmal sagen, stopp, so nicht, so brauchst du mit mir nicht reden. Und der Nashorn-Typ sollte vielleicht einmal einen Schritt zurückgehen, nicht gleich reagieren, sondern mal runterschlucken, vielleicht verdauen und dann am nächsten Tag vielleicht drüber reden und nicht gleich drauf losrennen. Also das ist eine Sache, kenne dich selbst. Die zweite Sache, es gibt nicht nur vier apokalyptische Reiter, es gibt auch vier apokalyptische Streiter. Die da sind Streit, Kritik und Spott, Verachtung, auf den anderen runterschauen, schlecht vom anderen denken, dann Mauern aufbauen, können wir auch gut, von dir lasse ich mir gar nichts sagen, und Rechtfertigung. Ich habe Recht, Punkt, aus, Ende der Diskussion. Und diese frommen Juden haben eigentlich alles genau nach Schema gemacht. Die haben eigentlich alles falsch gemacht. Denn als Petrus nach Jerusalem kam, stritten die Verfechter der Besteigung mit ihm. Also die haben gar nicht gewartet und gefragt, was los ist, einfach gleich mal streiten. Fäuste hoch, du bist bei unbeschnittenen Leuten eingekehrt, du hast sogar mit ihnen gegessen. Also gleich die Vorwürfe, Kritik, raus damit. Die haben nicht nachgefragt, wie ist dazu gekommen, was war da los. Nein, gleich drauf los. Streiten, kritisieren, wir sind im Recht, du Petrus, du hast falsch gehandelt. Und Petrus war eigentlich immer der typische Nashorn-Typ. Also zuerst einmal draufhauen und dann schauen, was stehen bleibt. Und wenn er so reagiert hätte, wie er sonst eigentlich in den Evangelien immer gehandelt hat, dann wäre der Streit komplett eskaliert. Aber Petrus hat dazugelernt, er hat sich verändern lassen und er ist cool geblieben. Entspannt, lässt sich nicht provozieren, da setzte Petrus es ihnen der Reihe nach auseinander. Und mein Neurologielehrer hat immer gesagt, Gemach, Gemach. Ruhig bleiben, mal hinsetzen, reden wir drüber. Also der erste Tipp, cool bleiben. Der zweite Tipp, positiv über den anderen denken. In Philipper 2,3 steht, seid demütig genug, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Und im Psalm 16, Vers 3 steht, ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Jesu Gemeinde, das sind lauter Heilige. Das sind nicht irgendwelche komischen Typen, die gar nicht verstehen, was die wollen, sondern das sind Heilige. Und wenn wir anfangen und lernen, einander so zu sehen, wie Gott uns sieht, nämlich als heilige, geliebte Kinder, dann nimmt es dem Streit schon sehr viel Kraft. Und das muss man lernen, das ist nicht immer einfach. Aber es ist eine Grundeinstellung. Ich habe meine Geschwister lieb, meine Geschwister haben mich lieb. Mit dieser Grundeinstellung auch in Konflikte reingehen. Und wenn dann jemand irgendwelche Vorwürfe macht, dann nicht gleich, ja der, was der schon wieder hat, der hat was gegen mich, der mag mich nicht, sondern einfach so mit der Einstellung reingehen, na, das ist mein geliebter Bruder, meine geliebte Schwester, was der jetzt da gesagt hat, war eigentlich ziemlich blöd formuliert, eigentlich hat er mich voll beleidigt, aber das hat er sicher nicht so gemeint, weil der hat mich ja lieb, der mag das ja nicht, dass er mich verletzt. Wer mal versucht, so in einen Konflikt reinzugehen. In Jakobus 5, Vers 9 steht, klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Also nicht übereinander klagen und jammern, wie blöd die anderen alle sind. Die Gemeinde ist nicht dazu da, dass man sich gegenseitig fertig macht, sondern im Gegenteil, dass man sich gegenseitig aufbaut und Mut macht, dass man das Gute im anderen sieht und das Gute fördert. Und das ist ein Training, das nicht einfach so funktioniert. Man muss sich da auch anstrengen. Aber es ist ja nicht so, dass es immer nur um Missverständnisse geht, dass man irgendwas falsch verstanden hat, was der andere gesagt hat. Es ist oft so, dass tatsächlich Sünde passiert, dass sie Geschwister völlig daneben benehmen, dass Verfehlungen im Spiel sind. Aber auch da ist, wenn man eine Grundlage der Liebe und des Respekts hat, viel leichter, offene Gespräche zu führen. Also wenn man den Finger in eine offene Wunde legen muss, dann in Liebe. Ohne Besserwisserei, ja, du, was hast du schon da und kriegst dir gar nichts auf die Reihe, sondern wirklich liebevoll, als Freund. die Wahrheit in Liebe aussprechen. In Galater 6 schreibt Paulus: Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass er dabei nicht selbst zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt er das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Also Tipp Nummer 2, positiv über den anderen denken. Tipp Nummer 3, Fakten. Einfach mal anhören, um was es eigentlich geht, bevor man jetzt schnell ein Urteil fällt. Und Petrus hat es auch gesagt: Ihr habt Gerüchte gehört über mich, was ich getan habe, und das stimmt sogar. Ich war tatsächlich bei Heiden, ich habe tatsächlich mit denen gegessen. Das entspricht alles der Wahrheit. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Also horcht euch jetzt einmal an, damit ihr das Gesamtbild seht, warum es so gekommen ist, wie es dazu gekommen ist. In Sprüche 18, Vers 13 steht: Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, ist dumm und macht sich lächerlich. Und das passiert halt auch oft, dass man einfach schnell einmal gleich die passende Antwort hat, die dann eigentlich gar nicht so passend ist. Also zuerst einmal Meinung bilden, nicht gleich drauf losquatschen. Und das fördert es, dass man Streit vermeidet. Dass man auch nicht auf das hört, was irgendwer über irgendwen sagt, sondern dass man wirklich zu der Person hingeht und fragt jetzt dazu, du einmal, wirklich die Fakten aus erster Hand hört, worum es da eigentlich gegangen ist. Hör die ganze Geschichte an. Tipp Nummer 3, Fakten. Tipp Nummer 4, wir haben Freiheit zu Unterschieden. Wir sind unterschiedlich. Und was für mich richtig ist oder was mir zumindest richtig vorkommt, heißt noch lange nicht, dass das für einen anderen auch so völlig klar ist, dass das das Richtige ist. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 9, schreibt Paulus: Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Auf Steirisch: Wir alle haben die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Wir wissen manches und glauben manches zu wissen, und manche andere sehen das wieder anders. Wir sind alle auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Wir erkennen Dinge unterschiedlich, wir handeln unterschiedlich, wir machen unterschiedliche Fehler. Und wenn man dann mit diesem Bewusstsein, dass wir unterschiedlich sind, dass wir Dinge unterschiedlich handhaben und auch unterschiedliche Fehler machen, aufeinander zugeht und dann auf einmal fragt, warum machst du das so, warum siehst du das so, also ich würde das ganz anders sehen, und auch so die Vorgeschichte ein bisschen mit einbeziehen. Wir alle laufen mit einem Rucksack unserer Vergangenheit herum, die uns prägt und die uns dazu veranlasst, manche Dinge so zu sehen oder anders zu sehen. Wenn man mit dem Wissen aneinander rangeht, dann lässt sich Streit viel leichter verhindern. Und ich finde es immer schön, wenn Christian die Leitung hat, dass immer vorher schon fragt: Ja, erzählt, wie geht es euch im Glaubensleben? Was habt ihr so erlebt? Und da kommen dann ganz unterschiedliche Sachen, wo man sich dann oft denkt: Okay, ich hätte in der Situation ganz anders reagiert, oder ich hätte es so gemacht, oder der macht es so. Und es ist interessant, dass man einfach voneinander lernen kann. In Römer 14 steht: Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen. Der Schwache jedoch ernährt sich rein vegetarisch. Der eine hebt besondere Tage hervor, für den anderen ist jeder Tag gleich. Aber jeder soll mit voller Überzeugung zu seiner Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut es zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott dafür. Und auch der nicht alles isst, tut das zur Ehre des Herrn und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, immer gehören wir dem Herrn. Also man kann Dinge unterschiedlich sehen und handhaben. Die Kunst liegt jetzt nämlich darin, zu unterscheiden, ja, worin können wir unterschiedlicher Meinung sein und bei manchen Sachen wieder nicht. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ob jetzt Jesus Gottes Sohn ist oder ein Engel oder sonst irgendwas, das ist jetzt nicht so wichtig. Oder ob Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, das ist eigentlich eher nebensächlich. Da muss man sagen, nein, das ist nicht nebensächlich. Und da gibt es auch keinen Spielraum für Meinungsfreiheit. Aber in vielen, vielen anderen Dingen, wenn es jetzt um Gemeindestruktur geht oder Gottesdienstgestaltung oder persönliche Sachen, wie wer wann die Bibel liest oder so, da ist einfach sehr, sehr viel Spielraum. Die einen freuen sich darüber, dass die Kinder im Gottesdienst beim Lobpreis mit der Rassel mitarbeiten, die anderen sehen das wieder nicht so toll. Und damit muss man auch zurechtkommen, dass wir einfach manche Dinge anders sehen und handhaben. Aber wir können uns freuen an der Freiheit der Unterschiede. Tipp Nummer 5, vielleicht irre ich mich. Sam Hawkins, der komische Kauz von den Winnetou-Filmen, der eine Feststellung gemacht hat, hat er dann immer den Satz angefügt, wenn ich mich nicht irre. Und es ist so, wir könnten uns irren. Wir gehen immer automatisch davon aus, ich habe Recht, der andere hat Unrecht. Aber was ist, wenn ich mich irre? Könnte doch auch sein. Wir sehen auch immer sofort die Fehler beim anderen und wo da Handlungsbedarf wäre und hätten auch gleich passende Lösungen für den anderen. Nur so den eigenen blinden Fleck, den sehen wir halt nicht so. Darum hast du ein blinder Fleck. Aber könnte es sein, dass ich mich irre? Vielleicht habe ich recht, vielleicht aber auch nicht. Es wäre möglich, oder? Und alleinig dieses Bewusstsein, ich könnte mich irren, das nimmt an Streit auch schon wieder sehr viel Kraft. Wenn man jetzt schon mit dem reingeht, ich habe recht, sondern ja, ich glaube, ich habe recht, aber vielleicht auch nicht. Deshalb ist es immer wieder gut zu beten, Herr, zeige mir meine blinden Flecken und vergib mir meine Schuld. Schuld ist auch eine Chance zur Veränderung, eine Chance auf Wachstum, eine Chance zu lernen. Könnte es tatsächlich sein, dass ich nicht allwissend bin, dass ich nicht fehlerlos bin? Könnte sein. In Prediger 7 steht, ab Vers 20, doch es ist kein Mensch auf der Erde so gottesfürchtig, dass er nur Gutes tut und niemals sündigt. Und dann weiter, hör nicht auf das Geschwätz der Leute, dann hörst du auch nicht, wie dein Untergebener über dich lästert. Was, der lästert über mich? Feiste hoch, denk gewiss. Nein, da steht weiter, du weißt genau, dass auch du schon über andere hergezogen bist. Ah ja, stimmt. Ich habe auch schon Fehler gemacht. Und selbst wenn sich der andere schlecht verhält und falsch verhaltet, wie oft habe ich mich schon falsch verhalten und habe Sachen gesagt, die eigentlich nicht sehr gescheit waren. Also besser nicht gleich vorschnell über den anderen aufregen, weil vielleicht habe ich selbst da Dreck am Stecken. Wie hat es Petrus mit den frommen Juden gemacht, ist da gegangen? Am Anfang war das für die Juden ganz klar. Sie sind im Recht und Petrus hat sich absolut falsch verhalten. Und sie haben da gute Belege, das ganze Alte Testament, das Gesetz, da steht das schwarz auf weiß drinnen. Juden mit Heiden, nein, geht nicht. Petrus, du hast falsch gehandelt. Also Juden sind im Recht, Petrus ist im Unrecht. Ganz klar. Und am Ende stellt sie dann trotzdem raus, na, so klar ist es doch nicht. Petrus hat sich doch nicht falsch verhalten, er hat genau richtig gehandelt und die Juden haben das falsch verstanden. Also immer im Hinterkopf behalten, vielleicht irre ich mich. Der sechste Punkt, und das ist dann das Ziel eigentlich, das ist die Gemeinschaft miteinander. Am Ende dieses Konflikts war Friede, Freude, Eierkuchen und Gemeinschaft. Als sie das gehört hatten, beruhigten sie sich, sie priesen Gott und sagten, Gott hat also auch den Nichtjuden die Umkehr zum Leben ermöglicht. Halleluja. Und das ist eigentlich die Motivation, alles daran zu setzen, um Streit zu verhindern und Frieden zu fördern. Gemeinschaft mit Gott miteinander, dass man gemeinsam Gott feiern kann, dass man Frieden hat mit Gott und Frieden hat miteinander. Also Streitvermeidung ermöglicht Gemeinschaft miteinander. Fassen wir nochmal zusammen. Bevor der Streit überhaupt anfängt, am besten cool bleiben und sich nicht provozieren lassen. Positiv über den anderen denken. Wir sind Glaubensgeschwister, die sich gegenseitig nichts Böses wollen, sondern nur Gutes. Die Fakten checken. Einfach einmal die ganze Geschichte anhören. Und sich erfreuen an der Freiheit der Unterschiede. Man muss nicht in allen Details des Lebens gleich denken und handeln. Und vielleicht irre ich mich. Also Herr, zeige mir meine blinden Flecken. Und die Streitvermeidung ermöglicht die Gemeinschaft miteinander. Und genau so funktioniert Gemeinde. Immer. Oder? Na, leider nicht. Wäre schön, aber es ist nicht so. Viel zu oft werden Dinge von Christen außer Acht gelassen. Es wird hitzig, man bleibt nicht cool, man denkt nicht gut über den anderen, sondern schlecht über den anderen. Man ist nicht sachlich, sondern es wird sehr persönlich, man beleidigt sich gegenseitig und man glaubt, der andere muss das jetzt genauso sehen wie ich, weil ich habe Recht und der andere hat Unrecht. Und wenn die Gemeinschaft dann zerstört ist, wer ist dann schuld? Na, der andere. Eh klar. Was dann? Und deshalb habe ich jetzt noch einen siebten wichtigen Punkt. Das ist die Vergebung. Wo wären wir ohne Vergebung? Vergebung, das ist der Kern des Evangeliums. Wir brauchen Vergebung. Immer und immer wieder. Und wir müssen uns gegenseitig vergeben. Immer und immer wieder. In Micha 7, Vers 19 steht, ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft all unsere Sünden ins tiefste Meer. Die sind dann weg. Vergeben bedeutet auch vergessen, dass man willentlich und absichtlich sich nicht mehr daran erinnert, was da mal war. Vergebene Sünden liegen in der Vergangenheit und da sollen sie auch bleiben. Nicht wieder, ja, damals hast du das und das gesagt oder dann. Nein, es ist vergangen, es ist vergessen, es ist weg. Vergesslichkeit ist da ein großer Vorteil. Ich weiß nicht einmal mehr, was ich gestern geredet habe oder was irgendwer gesagt hat, geschweige denn, was irgendwer irgendwann einmal gesagt oder dann hat. Also so gesehen ist Vergesslichkeit ein Pluspunkt, bei anderen Dingen vielleicht wieder weniger. Aber vergebene Sünden liegen in der Vergangenheit. Und vergeben bedeutet auch vergessen. Falls es jetzt Dinge gibt, die zu bereinigen sind, haben wir nach dem Gottesdienst Gelegenheit dazu, dass man mit diesen Tipps im Hinterkopf aufeinander zugeht und ein Gespräch führt. Ich finde es auch schade, dass wir eigentlich heute gerade kein Brotbrechen haben. Das würde eigentlich jetzt gut dazu passen. Weil das Brotbrechen ist ein Gemeinschaftsmahl, wo man Gemeinschaft miteinander hat, Gemeinschaft mit Jesus hat. Und wir erinnern uns, dass uns sein Blut uns alle reinwascht von jeglicher Sünde. Aber wir können auch ohne Brotbrechen diese ja, streitlose Gemeinschaft zum Ausbringen, denke ich, indem wir jetzt einfach alle aufstehen und uns gegenseitig einfach die Hand reichen. Amen.